Ja, hallo Freunde des Stammtisches. Zum zweiten Mal freue ich mich sehr, den Albert Wunsch zu begrüßen. Bei der ersten Sendung haben wir gesagt, oder er hat gesagt, nee, ich möchte über meine Stiftung reden. Das ist mir fast noch wichtiger, als über mich zu reden. Er ist Bestsellerautor, hat viele Bücher rausgebracht, schon vor über 20 Jahren. Was bezeichnet Kuschelpädagogik oder dass man einfach ein bisschen darauf achtet, dass Kinder auch gefördert werden und gefordert werden. Und aber heute reden wir erstmal über seine Malaika-Stiftung. Und ich begrüße ganz herzlich zum heutigen Stammtisch bei unglaublich warmen 30 Grad in meiner Bude. Hallo Albert.
Ja, alle, herzlicher Gruß an alle Stammtisch-Hörerinnen und Hörer.
Erstmal, wie geht's dir?
Eine schlechte Frage. Sollten wir zum Schluss nochmal drauf kommen?
Okay, dann erzähl mir was. Was ist gerade was passiert? Erzähl uns was, oder?
Ja, also einmal, die Zeit ist im Augenblick sehr dicht gewesen. Ich habe heute Morgen viel Brassel gehabt mit meinem Rechner und bin also froh, dass er da läuft. Habe auch gerade noch ein paar Fotos kopiert. Aber ansonsten bin ich komplett im Thema der Stiftung mit drin. Kann ja dazu auch schon ein paar Hintergrundinformationen sagen. Vor vielleicht 15 Jahren haben wir einen Pater aus Nigeria kennengelernt. Da war der Pfarrer bei uns hier in North auf Herbergssuche und dann sagt der Mensch, die Wunschens haben ein offenes Haus und die Wunschens haben auch ein Gästezimmer, da habe ich schon mal jemand aus Afrika untergebracht, können wir doch mal nachhören, ob das da auch klappt. Ja, und dann haben die, hat der Fabro nachgefragt, dann haben wir also einen Pater Gregor hier bei uns gehabt und dann hat dann fast mit Unterbrechungen anderthalb Jahre hier gewohnt und hat von hier aus seine Dissertation angefangen zu schreiben, ist nachher nach St. Augustin gegangen und hat die da fertig gemacht. Vorher hatte der in Knechtstehen bei den Spiritanern im Kloster auch gearbeitet. Und nachdem er fertig mit seinem Studium war, also jetzt mit dem Promotionsstudium war, ist er dann nach Nigeria zurückgegangen und ist da praktisch Chef eines Priesterseminars geworden in Enugu. Und da haben wir dann, als er den 50. Geburtstag feierte, gedacht, was kann man einem solchen Menschen zum Geburtstag mitnehmen? Die Armut gehört zum Ordensleben dazu, andere Dinge auch. Und dann haben wir gesagt, könnten wir doch vielleicht meine Frau und ich zusammenschmeißen und eine Stiftung gründen, die dann für Bildungsprojekte in Nigeria bestimmt. Also dann haben wir ihm praktisch so stellvertretend als Geburtstagsgeschenk diese Stiftung mitgebracht. Das hat er, also der wusste nichts davon. Ja, das war eine Riesenresonanz, die wir dann da mitten in Afrika, in Nigeria durch diese Initiative erreicht haben.
War das, muss man das mit dem Staat absprechen? Oder kann man das einfach so machen?
Es gibt zwei Arten von Stiftungen nach deutschem Recht. Einmal gibt es selbstständige Stiftungen, die fangen an so mit 1, 2, 3, 4, 5 Millionen. Und dann gibt es unselbstständige Stiftungen, die werden praktisch dann in einem großen Stiftungsfonds mitverwaltet. Da werden auch die Anlagen gemacht und dann ist man praktisch ein Zehntel, ein Fünfzehntel, was auch immer von so einer großen Stiftung. Das hat den Vorteil für den Stifter, dass er eine Reihe von Dingen nicht machen muss. Das Management geht dann praktisch über den gesamten Fonds. Und für das deutsche Recht hat es den Vorteil, dass die Finanzaufsichtsbehörden da regelmäßig draufschauen, weil es gibt ja in anderen Ländern Stiftungen, das haben wir ja alle mitbekommen, wo man dann eine Familienstiftung gründet und letztlich steuerfrei lebt, aber dann die Funde aus der Stiftung selber nutzen kann. Hier ist es eben durch das Steuerrecht so geregelt, dass jedes Jahr die große Stiftung eine Steuererklärung machen muss und da sind dann praktisch die angeschlossenen Kleinstiftungen da mit drin.
Das ist das Traurige, muss ich sagen. In meiner journalistischen Arbeit habe ich tatsächlich immer, wenn ich das Wort Stiftung höre, im Zusammenhang mit Menschen, die reich sind, habe ich von meinem Bauchgefühl und meiner Erfahrung sehr selten das Gefühl, dass es darum geht, Menschen zu helfen, sondern teilweise sogar Geld zu waschen, behaupte ich jetzt mal.
Ja, das hängt zum Teil damit zusammen, dass die Medien etwas oberflächlich berichten, diese Skandale ein Stückchen höher spielen, aber auch vielleicht, dass wir uns selber nicht genug in die Materie reinarbeiten. Ja. Also nach deutschem Recht gibt es das gar nicht. Das gab es in Liechtenstein, da gab es in Luxemburg und so weiter. Aber
ja, also Internetverbindung ist instabil. Ich habe dich gerade kurz, wir haben dich einen Moment nicht gehört, aber ist ja nicht schlimm. Nee, es war gar nicht auf dich bezogen. Es war einfach nur so, dass man das immer wieder, das häufig leider hört. Und dann wird natürlich alles in den Verruf so ein bisschen gebracht, auch wenn jemand so viel Engagement zeigt, wie du das gemacht hast. Nicht umsonst bist du ja da auch mit dem Bundesverdienstkreuz für deine Arbeit ausgezeichnet worden. Also als du anfingst damit, hast du da irgendeine Ahnung von gehabt? Wie das geht? Warst du da blauäugig? Wolltest du einfach nur tun?
Blauäugig neige ich nicht zu sein. Ich habe mich in die Materie ein Stück reingearbeitet und hatte dann die Einschätzung, das ist eine gute Sache.
Ja.
Und durch diese Teilstiftung, die praktisch in der großen Stiftung, war das auch nicht für uns eine Überforderung, dass man da noch in jede Menge Dinge reinschauen muss und einen Steuerberater suchen muss und so weiter. Das war also von da relativ überschaubar. Und das Geld liegt in Deutschland. Das heißt also, nur die Erlöse gehen dann entsprechend nach
Okay.
Nigeria. Leider sind die in den letzten Jahren natürlich sehr geschrumpft, weil die Zinsen so sind, wie sie sind. Aber wir haben
Okay.
unabhängig vom Stiftungsstock, wie das sich nennt, eine Reihe von ja, Einnahmen gehabt, dass Leute eben spenden. Oder wir haben zum Beispiel vor gut 5 Jahren unseren Goldenen Hochzeitstag gefeiert und um nicht die 13. Waschmaschine oder Kühlmaschine oder was weiß ich oder sonst was zu
Ja.
kriegen oder irgendwelche Bücher, haben wir dann alle gebeten, uns Geld für die Stiftung zu geben. Und da sind dann
Schön.
fast 1.500 Euro zusammengekommen und das ist dann wiederum im nächsten Jahr nach Afrika gegangen.
Glaubst du, also bei mir ist ja so, ich hatte, als ich mein erstes Gehalt bekam, habe ich über die Kindernothilfe ein Patenkind in der Favela in Brasilien genommen und seitdem mache ich halt immer was für Kinder. Ich habe jetzt ja keine eigenen. Glaubst du, dass Menschen einfach gar nicht einschätzen können, wie gut das auch tut, dass man ein bisschen was teilt, dass man was Gutes tut, nicht nur für die eigenen Kinder, sondern auch für andere?
Wenn Menschen nicht so ja, im Gefühlsleben in der Teflonschicht beschichtet haben, wo also nichts dran haften bleibt, und wenn es so rangeht, gehe ich davon aus, dass das allen Menschen so geht. Also ich habe jetzt noch von unserem Sohn erfahren, der ist hier miteinander für Uganda in der Stiftung aktiv und da ist
Ah,
jetzt so
okay.
eine tragische Geschichte. Ja, einfach in Afrika ein Vater verstorben. Und nach
Ja.
afrikanischem Recht ist es so, dass dann die Frau aus dem Haus muss, weil das Haus dem Vater gehört, damit der Familie. Und da steht dann eine Frau mit 3 Kindern auf einmal, von hier
Oh
auf
Gott.
gleich auf der Straße. Und
Ja.
dann haben die im Rückzug für die 3 Kinder Paten
Toll.
gefunden, also ja, Anerkennung, Zuwendung, Rückmeldung bekommen.
Hat sich das Verhalten der Menschen seitdem, als du dich um die Stiftung kümmertest, als du die Malaika-Stiftung gründetest, hat sich das Verhalten der Menschen zu Stiftungen, zu Spenden desensibilisiert oder sind die Menschen sensibler geworden?
Ich weiß es nicht. Also die Menschen, ja, sind eigentlich so im Alltag relativ wenig sensibel. Die müssen irgendwelche Dinge haben, wo sie praktisch aus dem Alltag ein Stückchen rausgerissen werden und dann über Ereignisse stolpern. Wir haben gesehen, als an A und Erft mehr oder weniger alles
Ja.
weg war, da sind die Menschen sehr aktiv gewesen. Die Projekte, die in ferneren Ländern sind, haben natürlich den Nachteil, der nahe Nächste ist leichter zu fördern als der ferne Nächste. Und wenn dann über solche Kinderpatenschaftsprojekte der ferne Nächste auf einmal nahe wird, denn er spricht per Foto und so weiter, kommt er ja hin, dann ist auch, glaube ich, die Bereitschaft, da sich zu engagieren, sehr groß. Vor allen Dingen dann, wenn es relativ kleine Initiativen sind, wo man genau weiß, die Leute fahren auf eigenes Geld dahin,
Genau.
die nehmen ihren eigenen Urlaub, die bringen, was weiß ich, 2 Koffer hin und nehmen nur einen zurück, weil sie alles andere da lassen. Also ich glaube, da hat sich das eher stabilisiert. Gut, dass das Geld etwas knapper sitzt, haben wir alle mitbekommen. Das wird sehr wahrscheinlich zum Teil auch im Spendenbereich sein.
Denkst du, bei mir ist ja so, ich bin über 10 Jahre sehr viel in der Welt rumgekommen und dann ist ja die Welt sehr klein. Das heißt, in der Thailand, Malaysia, ich war in Brasilien. Und dann merkt man ja, so groß ist die Welt ja gar nicht. Glaubst du, wenn man weit reist und sich aber mit den Menschen vor Ort auseinandersetzt, nicht so typisch Touri-mäßig, all-inclusive, dass dann man auch einfach fremden Kulturen viel näher ist, als wenn man immer also das gar nicht erlebt, das gar nicht hat. Im Fernsehen kann man es ja kaum so erleben, dass diese Feinfühligkeit zu sehen, was für ein Elend in Dritte Weltländern ist, dass das manchmal auch gut ist, einfach mal da zu sein und das zu erleben und zu sehen, wie gut es einem eigentlich hier geht.
Das ist eine Sache, die habe ich so erfahren und eigentlich alle Menschen, die in diese Länder reingefahren sind. Es gibt natürlich Touristen, die fahren nach Südafrika und wandern dann da irgendwelche, was weiß ich, Küstenstrecken ab und sagen, ah, ich war am Kap und ich war das und das oder im Safari-Park. Aber die haben die Menschen nicht kennengelernt. In dem Augenblick, wo man die Menschen kennenlernt, mit den Menschen redet, mit den Menschen Kontakt hat, dann wird die Welt auf einmal kleiner. Und wir haben das also sehr konkret erlebt. Also auch jetzt, als ich dann eine 14 Tage mit meiner Frau in Nigeria war, ja, ich kein afrikanisches Dialekt, keine afrikanische Sprache. Und trotzdem habe ich mich da mit einem Mitarbeiter dieses Klostergelände sehr gut verständigt, denn ich habe ihm gezeigt, wie man aus drei alten Schlössern ein neues machen kann, weil das ist mein erst Beruf und da hat die Schlösser
Ach
noch und nöcher.
so.
Und
Ja.
das geht per Zeige, ne? Dann schrauben wir
Genau.
auseinander, und dann,
Ja.
also, dann, ja. Und auf die Art und Weise werden Menschen näher und wählen Entfernung anders. Und ich werde gleich nochmal zum Abschluss ein paar berührende Dinge sagen, die jetzt nochmal das Ganze unterstrichen haben. In dem Augenblick, wo, meinetwegen hier in Deutschland bei uns oder in der Familie dort, wo ein großes Ereignis ist und auf einmal Menschen aus Zentralafrika, ich sag mal bewusst, aus dem Busch reagieren, das macht unwahrscheinlich viel mit einem. Das ist schon eine tolle Erfahrung. Und wenn man dann einmal, wir sind aus Nigeria zurückgekommen und haben was jetzt schon in Amsterdam sind wir angekommen, im Flieger. Das war kurz vor der Adventszeit. Und als wir diesen ganzen Rummel da auf dem Flughafen erlebt haben,
Ja, ich
meine Frau und
weiß.
ich, wir haben uns angeguckt und haben gesagt, komm, wir fliegen
Lieber
wieder
zurück,
zurück.
ja. Ja, ich, das
Ja, wir
kennen
haben zwar
viele.
keine Dusche mit fließendem Wasser, wir haben also ganz vieles nicht, aber ganz vieles haben wir nämlich da. Menschen, Leben, Atmosphäre.
Menschlichkeit,
Ja,
ja.
Menschlichkeit.
Menschlichkeit, was immer mehr auch hier verloren geht. So fühle ich das zumindest. Bring uns mal ein bisschen näher, was das für ein Land ist, Nigeria.
Ja, wir hören immer, mindestens häufiger in den Medien, zwei Dinge. Einmal so latent, durchgängig, Nigeria ist ein reiches Land, viele Rohstoffe. Und auf der anderen Seite, Nigeria ist ein halbwegs gespaltenes Land, auf jeden Fall politisch sehr instabil, gespaltenes Land insoweit, weil muslimische Menschen, Völker von der Sahara immer stärker nach Nigeria einwandern. Das heißt, der Norden Nigerias ist insgesamt sehr muslimisch geprägt und da sind auch eine Reihe von radikalen Auseinandersetzungen
Okay.
zwischen, ja?
Ja, okay, ich höre gespannt zu. Ja.
Also zwischen den dort Wohnenden, ich habe mal einen Bericht gelesen von Miserio, der hat das sehr neutral berichtet. Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht oder in der Sahara besser ausgedrückt, wenn das Wasser mal weit weg ist und die Trockenheit einem bis zum Hals steht, dann versucht man natürlich dahin zu gehen, wo was ist. Und so sind also jetzt durch die größeren Verschiebungen von Wärmezonen und Heißzonen immer mehr Menschen vom Norden kommen, das sind dann meistens Muslime, nach Nigeria eingedrungen, zum Teil auch in andere Länder. Und insoweit ist leider da die Situation im Norden sehr instabil. Da war ja dann Boko Haram, 300 Kinder aus einer Schule entführt, 200 Kinder aus einer Schule entführt, ganze Dörfer abgebrannt. Also das ist Wahnsinn. Und wenn man sich dann trotzdem vorstellt, dass wir in einer anderen Ecke von Nigeria, aber innerhalb desselben Landes, Projekte fördern und da auch eine große Stabilität existiert. Ich frage dann immer unseren Gregor, ich sage, wie ist das? Ihr seht, wenn in Bayern und von Tisch umkimmt, riss ich im Rheinland auch nicht auf. Er sagt, wenn um den Tisch ist das ja noch ein bisschen überschaubar. Aber was da
Ja.
bei euch passiert, dass sie hoffen, dass die politischen Kräfte so stabil sind, dass das mindestens halbwegs im Griff gehalten wird. Und ansonsten ist Nigeria eben ein liebenswertes Land. Wir waren in der Ecke, ich sage mal, Ibo-Land, da war vor 40 oder 50 Jahren der sogenannte Biafra-Krieg. Da ist also ein eigenes Stück Land, wo die Ibos eben leben. Ja, da gibt es eben jede Menge Buschland, große Bäume, kleine zersiedelte Ortschaften, kleine Schule mittendrin, stellenweise eine Kirche dabei, große Schulen, wo dann die weiterführenden Schulen sind, wo man aber Schulgeld bezahlen muss. Die Menschen verdienen so wenig, dass sie fast korrupte Handlungen machen müssen, um Schulgeld zu bezahlen. Also es ist ein Land mit wahnsinnig vielen Facetten, für den Tourismus natürlich nicht erschlossen und ich rate auch keinem Touristen hereinzugehen. Denn in Lagos zum Beispiel hat man uns gesagt, wir haben es also zum Teil auch erlebt, da haben die Autofahrer, Taxifahrer erst recht, haben vorne so ein Körbchen, wo Kleingeld drin ist und wenn die von irgendjemand an der Straße angehalten werden und praktisch die Weiterfahrt behindert wird, dann kurbeln die Fenster auf oder das ist auf. Ich sag mal, in Deutschland würde man einen 5-Euro-Schein rausschmeißen und dann fährt man weiter. Also ist
Klar.
schon knackig.
Wart ihr, bevor ihr das mit der Malaika-Stiftung gemacht habt, deine Frau und du, hast du da schon so eine soziale Ader gehabt? Hast du da schon soziale Sachen gemacht oder deine Frau? Oder gab es da schon vorher was?
Wir haben natürlich jede Menge soziale Sachen gemacht, zum Teil miteinander, zum Teil auch ich beruflich, weil ich ja jahrelang im Bereich der Jugendarbeit tätig war
Ja.
und viele soziale Projekte gemacht haben. Wir haben uns also vorher im Rahmen von irgendwelchen Initiativen beteiligt. Wir haben mitgewirkt an irgendwelchen Dingen. Wir haben über den religiösen Bezug auch eben andere Kulturen kennengelernt. Zum Beispiel, wenn man an TC-Treffen teilnimmt, dann hat man die halbe Welt in TC vor sich. Also da waren schon sehr viele Vorerfahrungen da und dann eben auch durch die Kontakte. Wir hatten schon mal einen Geistlichen aus Kenia bei uns wohnen. Da wird eben auch die Welt kleiner. Wir gehen durch die Stadt, wir versuchen uns zu verständigen. Und insoweit war die Initiative, diesen Pater bei uns aufzunehmen, eigentlich ja etwas, was wir sehr häufig gemacht haben. Unser offenes Haus haben wir jede Menge Leute gehabt und dann eben jetzt über diese Erfahrung nochmal Nigeria näher kennengelernt. Und als er uns zum Beispiel sagte, in Nigeria fällt schon mal öfter der Strom aus, haben wir gesagt, naja, gut, das kann man ja verstehen. Als wir dann in Nigeria waren, haben wir dann aber immer festgestellt, der Strom ist manchmal da. Also
Ja.
das ist eine ganz andere Perspektive, die anders ist.
Sag doch mal den Menschen, die das jetzt hören, die nicht so firm sind von diesem riesigen Kontinent Afrika, wo Nigeria genau liegt.
Also liegt ja, in der Einbuchtung, wo Afrika praktisch da diesen Knick hat, wo der Niger in das Meer fließt. Die Staaten, die darüber sind, ist die ganzen kleinen Golfstaaten, die so praktisch wie so Handtücher, da so aufgereiht sind. Dann kommt Nigeria, unten drunter kommt Kamerun und rechts davon stoßt, glaube ich, schon Tansania an und ein paar andere Länder. Auf jeden Fall ein großes Land, was sich mit einer Ecke am Niger auch sehr stark nach Norden ausweitet und
Ja.
was im Küstenbereich, also in der Nähe von Lagos, riesengroße Erdölvorräte hat, wo dann entsprechend abgepumpt wird und leider so abgepumpt wird, dass die Welt darum restlos zum Teil verseucht ist. Da gibt es Sumpfgebiete, die sind aber nicht sumpfig durch Wasser, sondern sumpfig durch Öl. Und da kann man sich vorstellen, wie da Grundwasser und Boden und alles restlos versaut ist. Und das doch zum Teil klein, weil ja, dann ist das Öl halt da rausgelaufen, die Leitung hat ein Leck und dann leckt es halt und so weiter.
Genau. Ich wollte mal kurz was sagen zu diesem Begriff Biafra. Der war in den 70ern, 80ern, also uns zumindest relativ bekannt. Da sprach man davon von Biafra-Kindern, glaube ich. Wenn ich was Falsches sage, bitte korrigiere mich. Also, dass wirklich die Kleinsten der Kleinsten so einen Bauch hatten. Dieser Bauch war aber nicht aufgrund, weil sie gefüttert waren, sondern der entsteht dann halt durch diese wahnsinnige Hungersnot. Und dann ist dieser Begriff irgendwie damals schon sowas wie viral gegangen, weil die Hungersnot so unfassbar groß war. Was ich nicht verstehe, vielleicht kannst du es mir erklären. Ich glaube, ich könnte es erklären, aber ich möchte, dass du es mir erklärst einfach mal, weil es mich irgendwie so wahnsinnig wütend auch macht. Wir haben einen Bezos, der hat von Amazon, wie viel hat der? 80 Milliarden. Wir haben Gates, wir haben Zuckerberg, wir haben Menschen, die haben 60, 80, 100 Milliarden. Jetzt ist es ja nicht so viel Geld, was man bräuchte bei den Menschen, die 80.000 Millionen haben, um Afrika, also wenigstens den Grundstein zu geben, dass diese Länder wenigstens die Mittel bekommen und die Maschinen bekommen, um nicht mehr in der Armut zu leben. Warum passiert das nicht?
Ja, es ist eigentlich noch ein Stück tiefer. Wir haben ja zum Teil die
Erzähl.
Entwicklungshilfe auch so aufgebaut, dass wir Maschinen und Geld in die Länder gegeben haben. Und im Grunde ist das falsch. Die Reichen müssten aufhören, das Land auszusaugen. Also jedes Liter Öl, der da rauskommt, der ist ja Gewinn. Und er macht unwahrscheinlichen Schaden. Und die Leute verdienen relativ wenig Geld, obwohl sie da malochen wie sonst was. Im Grunde haben wir immer noch die Ausbeutung des Kolonialismus in Afrika, in Südamerika zum Teil auch. Und wenn wir da Reparationsleistungen, wie das ja so ein bisschen neudeutsch heißt, leisten würden und wir uns sagen, okay, wir bezahlen euch einen gerechten Preis für das, was wir aus dem Land rausholen und anderes lassen wir auch drin. Wie zum Beispiel ist ja Nestle auf die Idee gekommen, in Afrika Tiefbrunnen zu bohren und
Ja.
praktisch das Grundwasser damit abzusenken und uns hier ein Tafelwasser auf den Tisch zu holen. Also das ist so
Ja.
irrwitzig, wie es irrwitzig ja
Das
nicht mehr geht.
ja abzupumpen und überteuert an das Volk, wo es abgepumpt wird, zu verkaufen. Ich kann da auch nicht mehr sagen, das ist einfach, das setzt bei mir zu sehr an, dass ich das irgendwie, dass ich das noch verstehen kann und so. Ja, genau, das passiert.
Ja, es sind einfach die,
Gibt es in
ja noch.
Nigeria auch das, was zum Beispiel, dass man was Handys braucht oder so seltene Erden?
Nach meinem Kenntnisstand nicht. Da sind ein paar
Okay.
Länder nebenan. Die haben eine Reihe anderer Bodenschätze noch, aber schon viel
Ja.
Gold haben die noch an der Ecke, aber seltene
Okay.
Erde nicht.
Du hast gesagt, du hast ein paar schöne Geschichten, also ein paar berührende Geschichten. Du machst es ja schon ziemlich lange über deine Stiftung und über die Begegnung in Nigeria. Erzähl uns doch mal was davon.
Eine zum Warmlaufen. Meine Frau war vor 2, 3 Jahren krank und dann rief uns der Pater an und sagte, wir haben also heute mit allen Schülern einen Gottesdienst für dich gefeiert. Jetzt kann man religiös stehen, wo man will, aber in dem Augenblick, wo ich feststelle, in Afrika sind irgendwelche Kinder, die die Information kriegen, einer Margret Wunsch geht es schlecht und daraufhin einen Gottesdienst feiern, dann rückt die Welt unwahrscheinlich zusammen, dann spürt man Solidarität. Und da passiert was. Das passiert was bei den Kindern, weil die feststellen, im fernen Europa, irgendwo in einem kleinen Nest in der Nähe von Köln oder was, da wohnen Menschen und die denken an uns. Und das bringt eine Weitsicht, das bringt die Perspektive, wir sind nicht alleine und das bringt letztlich so eine Form von Zukunft.
Also mich ganz kurz nochmal als Einwurf. Zufälligerweise sah ich von der großartigen Vera F. Birkenbiel, die leider nicht mehr unter uns ist, ein kurzes Video und da sprach sie über Beten und sagte, es gab wohl so eine Studie, dass die eine Hälfte, da ging es um Krankheiten, die eine Hälfte hat gebetet, und die andere Hälfte hat nicht gebetet. Und dann ist tatsächlich nach dieser Studie, also wenn Birkenbiel das sagt, gehe ich mal von aus, dass das dann vielleicht auch seriös war, dass das Beten hilft und Selbstheilungsprozesse freisetzt. Und ich selber bin ja auch jemand, der einen Glauben hat. Ich weiß, ich stehe sehr alleine in dieser Welt mit diesem Gefühl des Glaubens, der Spiritualität. Ich glaube, das würde uns allen aber ein bisschen weiterhelfen. Und ich bin mir auch sicher, dass dieses Gebet und dieses Denken auch deiner Liebsten auch bestimmt geholfen hat.
Massiv. Und jetzt
Alleine
gibt
vom
es fünf.
Gefühl, alleine von dem, was, ja, diese Tiefe, die da entsteht.
Also ich habe mittlerweile zwei Erklärungen dafür, einmal für Christen und einmal für Nichtchristen,
Ja.
weil wir müssen ja in einer Welt, wo viele Nichtchristen gibt, ja immer so ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten, sonst tut
Ja.
sich dort nicht so ganz viel. Also für die Christen ist das das Wirken Gottes, das Wirken des Guten, das Wirken des Heiligen Geistes. Und für die Nichtchristen erkläre ich das so, dass in dem Augenblick, wo in meinem Kopf Kräfte entwickelt werden für einen anderen Menschen, der
Ja.
andere Mensch irgendwie auch auf einer psychischen Ebene spürt und dann steht er nicht mehr alleine. Und bei
Ja.
jeder Krankheit wissen wir eigentlich, dass die Hälfte der Miete in Anführungszeichen der Glaube und die Hoffnung ist, aus
Genau.
der Geschichte rauszukommen. Und wenn meine Studentin um 8:45 abends irgendwo, es geht bis 8:45, und wenn man dann den Eindruck hat, die haben nach 8 Stunden Arbeit und 3 Stunden Hochschule den Kopf voll oder leer oder kippt fast nach vorne, mehrfach gemacht, wenn ich Ethikvorlesungen mache und dann einbringe, übrigens habe ich ein Buch gelesen, dass Christen die besseren Menschen sind. Dann sind die alle
Oh
unwahrscheinlich
Gott.
wach, weil viele mit Christentum nichts mehr im Hut haben, fühlen
Ja,
sich fast persönlich angegriffen und so
richtig,
weiter. Ist.
ja.
Und ich bin dann immer sehr sehr wow, cool und so. Es gibt ein Buch, das von dem Andreas Püttmann, der ist Religionssoziologe, und der hat festgestellt, ich sage, können Sie übrigens nachlesen. Also, wenn Sie meint, wenn die Kriminalitätsstatistik anschauen, jede Menge Menschen machen kriminelle Dinge, aber die Christen sind darauf wesentlich weniger vertreten. Die Christen leben länger, die Christen haben glücklichere Ehen, die Christen leben gesünder. Ich sage, jetzt kann man natürlich nicht sagen, ich gehe zum Standesamt und sage, ich möchte Christ werden und lassen Sie, fragen Sie mir über Christsein ein. Das ist nicht der Fall, sondern muss also gelebt werden. Und in dem Augenblick, wo man das macht, sind das die Dinge, die sind einfach da. Dort möchte zwar keiner hören von denen, die es leugnen wollen, aber das sind automatisch Folgen. Und ich habe ein sehr schönes Beispiel im Rahmen meiner Resilienzforschung gefunden in Amerika, da in New Orleans war ja der Wirbelsturm Katharina vor,
Ja.
was weiß ich, 6 oder 8 Jahren. Und dann ist dann 1 oder 2 Jahre später die amerikanische Bundesregierung oder die Landesregierung oder die Staatenregierung auf die Idee gekommen, dann eine Untersuchung zu machen, wie denn jetzt die Aufbearbeiten gelungen sind, wie das Ganze weitergegangen ist. Weil da war ja, was weiß ich, halb New Orleans war weg. Und dann ist diese Kommission oder diese Forschergruppe hat in einem der am stärksten betroffenen Gebiete und am ärmsten von der Ausstattung her Gebiete angefangen zu forschen und haben das nachher mit anderen verglichen, haben festgestellt, dass die ärmste Ecke und die am meisten kaputt war, am weitesten war. Und haben gesagt, das passt aber vorne und hinten nicht. Was ist denn da anders? Wie können denn die Menschen, die weniger Geld haben und wo besonders schlimm war, weiter sein als andere? Und dann haben die festgestellt, dass eine sehr starke christliche Gemeinschaft existierte, Und die nach dem Prinzip, wie das in der Ex-DDR auch war, mit Christenmenschen untereinander Hilfsgemeinschaften gebildet haben. Und jeder weiß, dass wenn jeder allein ein Haus baut, alle arbeiten 8 Stunden an ihrem Haus, kommt anschließend weniger raus, als wenn 3 oder 4 an einem Haus bauen und die gleiche Stundenzahl einbringen, weil ich habe mal einen Durchhänger, zusätzlich weiß man, dass ein dicker Balken zu dritt, zu viert besser zu schleppen ist als alleine. Auf jeden Fall sind die weitergekommen und die haben eine Atmosphäre gehabt. Die haben sehr wahrscheinlich bei dem Haus angefangen, wo die meisten Kinder und die größte Not war und haben die der Reihe nach abgearbeitet. Faktum ist, diese Ecke am ärmsten, am stärksten betroffen, aber durch ihr Christsein eine aktive Gemeinschaft und dann eben auch massiv was in Gang gesetzt.
Glaubst du noch daran? Du bist ja kopffach. Du bist ja noch sehr kopffach. Ne? Du bist ja noch sehr im Zeitgeist drin. Ich glaube es nicht mehr. Ich bin da leider sehr negativ in meinem Gefühl. Ist einfach auch in den letzten Jahren passiert. Glaubst du, es gibt noch eine Entwicklung, die sich von diesem Narzissmus, dieser Selbstdarstellung, Instagram-Welt, sag ich mal, auf diese Ich-Welt, alles dafür tun, lügen, betrügen, dass die Kirche oder das Religion oder das Glaube zumindest gar keine Rolle mehr spielt. Diese schnelle Welt, glaubst du, es gibt eine Möglichkeit, diese Handywelt, dass Menschen gar nicht mehr ohne das Ding leben können, dass es nochmal eine Möglichkeit gibt, dass wir zurück zur Menschlichkeit kommen? Bisschen provokant jetzt.
Ich glaube, es gibt einige Nischen dafür. Ich habe den Eindruck, dass wir demnächst immer mehr in Teilgesellschaften leben. Ich sage mal, da gibt es eine Handygesellschaft, die auch mit sehr viel Ego beschäftigt ist. Und da gibt es andere Gesellschaftsformen, die anders leben. Und die sogenannte Sinusstudie, die vor gefühlt 8 oder 10 Jahren zum ersten Mal rauskam, die hat also die Menschen nicht mehr aufgeteilt nach arm und reich oder nach alt und jung, sondern nach praktisch bestimmten Lebensmilieus. Und es gibt
Okay.
also ein christliches Milieu, und da werden die Dinge mehr werden. Ich bin also gerade gestern Abend nach Hause gefahren. Habe ich gesagt, ich hätte es gerne gefilmt. Da waren zwei Mädels ungefähr 15, 16 Jahre auf so einem Elektroroller. Und das zweite Mädel, was hinten drauf stand, hatte die gesamte Zeit das Handy in der Hand. Und als sie an der Ampel stehen blieben, einmal durch die Haare durch und dann wieder Handy. Also ich habe gedacht,
Das ist ein
wir können
Irrsinn.
ohne das Ding nicht mehr sein.
Ja.
Und ja, früher hat man gesagt, ich denke, also bin ich. Und heute sagt man, glaube ich habe ein Smartphone, also bin ich. Und meine Identität, die im Kopf nicht drin ist, die kommt dann über die Bilder oder soll über die Bilder kommen. Und wenn das eine bestimmte Lehre im Sinne von Doppel-E-Lehre auslöst und dann die Menschen nachher sagen, ja, aber so hohl kann doch das Leben nicht sein, dann wird es darüber ein bisschen kommen. Und die anderen, die haben schon früher begriffen, dass letztlich auch nochmal verstärkt durch Corona Familie, Menschlichkeit, die Werte, die in der Gesellschaft eigentlich immer den Zusammenhalt gefordert haben, wiederum mehr kommen. Und da habe ich die Hoffnung, dass die einen sehr wahrscheinlich massiv vor die Pumpe flitzen müssen, um dann mit blauen Flecken und dicken Blessuren nochmal ans Nachdenken zu kommen und die anderen es schaffen, von vornherein etwas Gegenstand zu machen. Und es gibt ja eine Reihe von Beispielen, wo das schon geschieht, aber die müssen noch viel, viel mehr auch deutlich werden und die müssten auch mutiger werden, über diese Dinge zu berichten und das nicht einfach so, ja, ich lebe anders und Punkt.
Jetzt mal eine persönliche Frage, die ich selten jemand stelle, aber als der ältere Herr von uns beiden jetzt, möchte ich dir die einfach mal stellen. Du hast die größere auch Lebenserfahrung. Also ich erlebe in meinem Umfeld eins, was in den letzten Jahren massiv geworden ist, was mir auch sehr schadet. Ich erlebe so gut wie keine Zuverlässigkeit mehr mit Menschen. Ich musste mich leider sehr reduzieren auf meinen Bekanntenkreis, weil Menschen verschwinden, plötzlich verschwinden, ohne dass irgendwas vorgefallen ist. Man etwas zusagt, das einfach dann noch nicht mal absagt oder kurzfristig absagt, man gar keine Moralvorstellung mehr hat. Und bei mir ist es massiv, muss ich sagen. Und ich würde jetzt mal gerne aus deiner Perspektive das hören. Ist es bei dir anders?
Nein.
Krass,
Ich habe so einen saloppen Satz mal formuliert. Die Unzuverlässigkeit der Menschen ist grenzenlos.
ja.
Man schreibt Mails, man kriegt keine Antwort, man ruft jemand an und sagt, bitte um einen Rückruf. Es ist Wahnsinn. Ich habe also mir angewöhnt, nachzuhaken, den Leuten auf jeden Fall wenigstens ein bisschen schwer zu machen. Also kommt, wenn einer auf meine Mail nicht antwortet, sofort so eine quasi Erinnerung. Kann es sein, dass die Mail untergegangen oder sonst wird? Dann schreiben mir einige Leute, Herr Wunsch, ich bin im Brass, was weiß ich alles, ich baue dir nur eine Brücke von wem, Land unter oder irgendwelche formulieren. Aber eine Reihe von Menschen melden sich einfach gar nicht. Und das ist also eine Geschichte, und die geht durch alle Bevölkerungsschichten. Also
Danke,
ist nicht,
danke. Ich wollte nur
ja.
wissen, ob ich, manchmal denkt man ja, man
Nein.
selber ist, zieht nur das an, aber das ist,
Nein.
es ist extrem geworden. Es ist
Ja,
extrem geworden.
ist so.
Wie hast du gelernt, damit umzugehen?
Ich habe einmal einen langen Atem, der
Okay.
prägt mein Leben sehr aus, oder prägt mein Leben. Ich hake nach, dann kann es sein, dass im ersten Fall nicht, dann schreibe ich nochmal.
Okay.
Ja, und wenn dann auch nichts kommt, dann ist, also ich habe den Begriff nicht, der ist für mich gestorben, habe ich ungern, aber der hat
Ja.
dann für mich an Wert massiv verloren, da ich auch für den nichts mehr mache, während für die Menschen, auf die ich mich verlassen kann, die zu einem stehen, die haben bei mir einen Status, so ungefähr, wenn du nachts um 12 Uhr anrufst, dann bin ich da und mache das. Und von daher, also ich erlebe es bei uns in der Familie sehr intensiv, dass da Verlässlichkeit, Vertrautheit und so da ist. Und das ist ja in vielen
Schön.
Fällen heute auch schon nicht mehr der Fall.
Absolut, hast du vollkommen absolut recht. Das ist was Besonderes, das muss man so schätzen wissen. Das ist in Familien nicht so. Erzähl
Ganz zu
bitte.
Beginn hast du mich gefragt, wie es mir geht.
Genau,
Ich habe
da
gesagt,
wollte ich jetzt
so,
kommen.
ja, ich hoffe, dass ich das jetzt gut auf die Reihe kriege, aber vor 5 Wochen ist meine Frau gestorben.
Oh nein.
Und da habe ich diese Solidarität auch mit Afrika nochmal ganz neu erlebt. Ich habe eben
Es
das
tut
Bild
mir leid.
kurz gezeigt. Da hat eine Schule, die wir jetzt in den letzten Jahren unterstützt haben, da haben wir eine Pumpe gebaut, damit die mit einem Wasser sich versorgen können. Da haben wir so ein kleines Physiklabor ausgerichtet und so weiter. Und dann haben die zu der Zeit, einen Tag später, wo die Beerdigung war, in dem Ort einen Gottesdienst gefeiert, haben da Fotos von geschickt, Fotos, wo die Gründungsurkunde von unserer Stiftung von vor 15 Jahren, das Foto von meiner Frau, was wir hier Neues in der Trauerhalle hatten. Und wenn man das sieht, das geht einem unter die Haut. Und das ist dann nochmal intensiver im Sinne von Menschen in ganz weit weg, kümmern sich, machen und trauern mit einem. Und da habe ich auch nochmal diese, zum Teil jetzt das Positive, die Zuverlässigkeit, dass Menschen kamen, die ich 20, 30 Jahre nicht mehr gesehen habe und die mir auf einmal schreiben. Das ist also eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Der Anlass hätte ich gerne anders, aber ansonsten ist die Erfahrung auch eine sehr positive und ermutigende. Das ist, ja, da sind eine Reihe von Dingen passiert, die ich nicht ansatzweise gedacht hätte.
Wenn ich jetzt irgendwas, das wäre einfach total blödsinnig, wenn ich irgendwie außer sagen würde, das ist, dass du
Ja.
das größte Beileid und
Ja.
umso erstaunter, dass du den Termin heute gehalten hast, muss ich wirklich sagen.
Ich habe in den letzten Monaten von meiner Frau immer wieder neu gehört, da hat sie sicher auch gerne anders gehabt, dass ich abends zu Hause geblieben wäre. Sie sagt, fahr weiter in die Hochschule, mach deine Beratungsarbeit weiter, schreib weiter deine Artikel oder was du auch machst oder Vorträge halten. Das ist für dich ein Punkt, der gibt dir Stabilität, der gibt dir Sinn, der gibt dir positive Rückmeldungen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe eine Einzelveranstaltung ausfallen, also habe ich verlegt. Die anderen wäre mit Aufwand auch, weil mir der Aufwand zu groß war, weil zum Teil Prüfungsveranstaltungen waren. Und da habe ich gedacht, da jetzt auch Studenten mit reinzuziehen. Und in dem Augenblick, wo ich in der Hochschule gestanden habe, war das für mich eigentlich eine massive Stabilisierungsphase. Und wenn Menschen das nicht haben, dass sie, ich sage mal, in einer gewissen Weise müssen, dann ist das schwierig. Wir haben mit einem Schwarzafrikaner hier aus dem Etienne-Krankenhaus uns die Botschaft gebracht, dass wohl der Krebs mutiert und die Chemo nicht mehr wirkt und es sich irgendwo ja dem Ende nähert. Und dann sagt er, meine Mutter habe ich aus Nigeria geholt vor einem halben Jahr oder von einem Jahr nach hier, weil ich natürlich als Arzt dann sie besser versorgen kann. Und wenn ich bei meiner Mutter war, die hatte auch Krebs im Etienne-Krankenhaus, dann war ich fix und fertig. Und wenn ich eine halbe Stunde später im OP-Raum stand mit den ganzen, ich sag mal, Faktoren, die rundherum da sind, dann war ich komplett präsent. Und das war die beste ja, Stabilisierung, die ich in dieser Phase auch haben konnte. Und das erlebe ich genauso. Und von daher bin ich auch froh, dass diese Dinge da sind und ich damit eben auch einen Bereich habe, in dem ich relativ normal weiterleben kann. Anderer Bereich habe ich den Eindruck, ich muss das Laufen lernen wie ein kleines Kind, denn wenn man 55 Jahre abends an den Tisch kam, das war bei uns üblich, und dann über den Tag gesprochen hat und wie es war, gegenseitige Anteilnahme existierte, dann ist es halt am Tisch abends alleine ein bisschen einsam.
Das kann ich total nachvollziehen. Ich möchte nicht, dass das Ende jetzt so ist, dass ich da ganz schnell rede. Ich kann ja von meiner Seite nur alle Kraft der Welt wünschen. Und das meine ich von Herzen. Und das ist auch so, du bist ein echt feiner Kerl ab dem ersten Gespräch, wo wir uns, ne, wir haben die gleiche Sprache gesprochen. Und ich finde gut, dass du deine Aufgabe hast und dass du das tatsächlich diese Aufgabe weitermachen kannst und dass du da eine gute Ablenkung hast und dass du für dich mit deinen Kindern natürlich, was ja auch gut ist, dass ihr reden könnt und man ist
Es
ja
ist ein
zusammengeschweißt.
ganz neuer Abschnitt
Ja.
und da musst du ran und je mehr sinnhafte Dinge du tust, und wenn ich jetzt
Ja.
mal für die Bilder hier von Afrika sehe, die ich oben nochmal
Ja.
kurz gezeigt habe,
Ja, du
das
hast
ist
eben Bilder
Wahnsinn.
auch noch gezeigt. Der
Ja.
Albert hat eben noch Bilder gezeigt. Können wir euch ja nicht zeigen von dem Team
Aber
da,
ja, auf
vom
jeden
ganzen
Fall, es
Workflow.
ist Wahnsinn, was da rüberkommt, wenn dann da, was weiß ich, 200 Kinder in der Schule mit ihren Lehrkräften und dann ein Bild von meiner Frau und ein Bild von der Stiftungsgründung. Ja, das lässt einen nicht kalt, das gibt Perspektive, das macht Sinn. Und insoweit ist das eben auch ja, genau das Ziel, was meine Frau auch hatte, dass es so auch weitergeht.
Albert, ich danke dir recht herzlich. Ich sehe das als große Ehre, dass du heute tatsächlich dann oder eine gute Ablenkung, dass wir heute darüber reden konnten. Ich
Ja.
merkte, du warst ein bisschen betrübt. Ich wünsche dir von Herzen das Allerbeste, auch deinen Kindern und wirklich eine stabile Zeit, glaube ich, kann man sagen. Danke,
Okay.
dass du heute da Gast warst.
Okay.
Okay.
Ja,
Hallo Freunde. Ja.
dann hoffe ich, dass einiges an Impulsen auch bei den Hörerinnen und Hörern ankommt.
Ja, bestimmt. Also da bin ich mir sicher. Also das weiß ich von unseren Hörern, dass sie das sehr zu schätzen wissen. Freunde des Stammtisches, wir verabschieden uns. Wir hören uns in 14 Tagen. Seid mir jetzt auch nicht böse, wenn ich das einfach jetzt mal so beende, ohne Blödsinn zu machen. Ist mir jetzt auch nicht da oder uns. Macht's gut und genießt das schöne Wetter. Ade.